SRF 1. Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ja, ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung. Heute an diesem Sonntagmorgen, wir sind in Interlaken im Grand Hotel Victoria Jungfrau. Und ein Applaus meinen beiden Gästen, Christian Hoffmann und Victor Gerz. Zwei Persönlichkeiten aus der Jungfrau-Region, wo ich mich besonders darauf freue, dass Sie persönlich zu Gast sind. Christina Hoffmann, Hoteliere von hier aus Interlaken. Sie war die erste Hoteliere in der Schweiz, die Erotikwochenende angeboten hat für Paar und das in allem Anstand. Was das heisst, das erfahren wir sicher von ihr ganz persönlich in dieser Stunde. Und für diese Arrangement hat das Hotel Stella zum Beispiel den Innovationspreis von der Schweizer Hotellerie bekommen. Und der Victor Gertsch, Laubenhorn-Legende aus Wengen, hat das Laubenhorn-Rennen seit 1970 während 44 Jahren als OK-Präsident geleitet. Sein Vater Ernst Gertsch hat das Laubenhorn-Rennen 1930 gegründet. Heute nimmt es ein bisschen ruhiger. Wie es ihm geht, jetzt so 39 Tage vor dem nächsten Rennwochenende zu Wengen, das erzählt er sicher auch noch in dieser Stunde. Also herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide da sind. Grüne Wiese dort in Interlaken, wenn man raus schaut, heute Morgen, heute an dem zweiten Advent. Wie sieht es denn zu Wengen aus heute? Sonntagmorgen, Punkt der Schnee.
Ja, guten Tag allerseits. Also zu Wengen ist teilweise Nebel, die Nebelschicht auf und ab und manchmal sieht man Uhe. Und es ist leider noch nicht so weiss, wie wir es gerne hätten. Wir haben vor einem Monat einen halben Meter Schnee gehabt, das ist leider fort vom Föhn und Regen. Und jetzt hoffen wir auf Tieftemperaturen, dass wir können beschneien und natürlich auch noch weiss von oben nach.
Und Sie sehen, glaube ich, vor Ihrem Schlafzimmer auf der Haneckschuss.
Ich sehe noch einen Teil von der Abfahrtsstrecke, aha, ja, und wenn ich die Lichtchen gesehen, wenn es feister ist, dann heisst das, dass die Schneekanonen in Betrieb sind, dass es kalt genug ist zum Beschneien und das freut mich natürlich und dann schlafen ich umso besser.
Dann schlafen Sie besser, ist klar. Jetzt grüne Wiese, das Interlaken, das ist glaube ich normal, also da muss nicht deckt sein. Im Normalfall, oder?
Das ist es nicht, nein, um diese Zeit ist eigentlich fast normal, dass es grün ist.
Aber einen Sonntagmorgen, Christian Hoffmann, Sie sagen, glaube, dass Sie 7 Tage arbeiten, logischerweise. Was heisst das für Sie ganz persönlich? Wie teilt man das Leben ein als Hoteliere?
Ja, es ist sicher ein bisschen eine andere Einteilung wie in anderen Dienstleistungsbereichen auch. Wir haben 7 Tage in der Woche offen. Wir brauchen fast 3 Schichten, Früh-, Mittel-, Spätschicht. Jemand hat gegen frei, jemand ist immer in den Ferien oder in der Schule oder ist sonst etwas los. Also wir müssen die Pläne immer so ein bisschen nach den Bedürfnissen machen und schauen, dass alle Schichten gedeckt sind.
Und Sie haben mir gesagt, jetzt nehmen Sie es ein bisschen ruhiger. Das heisst, Sie arbeiten jetzt nur noch 40 bis 45 Stunden in der Woche.
So ist es, ja.
Das haben Sie tatsächlich. Also eben, das gibt jetzt, da schmunzeln wir ein bisschen, aber das ist es so. Also
das ist
ein bisschen
so
ruhiger in der Hotellerie, ja, heisst nur noch 40 Stunden bis 45 Stunden.
Also das muss man sich natürlich immer selber einteilen. Kommt auch ein bisschen auf das Geschäft drauf an, wo das es ist. Wir sind eine Familie. Das ist ganz klar. Der Sohn, der sie jetzt führt, hat die gute Chance, dass er knapp einteilen kann, weil er weiss, dass wenn er telefoniert, dass man 2 Minuten später die Krawatte nicht drunter steht.
Das geht schnell. Victor Gertsch, während dem Rennwochenende schläft man überhaupt nicht mehr, oder wie ist es so, wenn Sie zurückschauen über die 44 Jahre?
Wohl, schlafen, das braucht man ja. Aber sehr ungleich, weil man schläft vielleicht ein bisschen zum Voraus, ein paar Tage. Vorher, während der Rennwochen, ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, wie die Verhältnisse sind, ist man länger auf oder geht eher ins Bett. Aber auch wenn man im Bett ist in der Woche, dann schlaft man schlecht. Darum ist das, glaube ich, gerechtfertigt, wenn man möglichst lang aufbleibt.
Wenn man lang aufbleibt dafür. Weil es kommt eh nicht viel Schlafstand in diesem Alltag. Apropos Schlafen. Sie schlafen ab und zu in Interlaken, Victor Gerst, und zwar, glaube ich, dort, wo ihren Bären gestanden ist. Also das Wirtshaus Bären, wo Christina Hoffmann aufgewachsen ist, das müssen Sie mir jetzt kurz erklären. Also der Bären gibt es nicht mehr.
Der ist abgerissen worden. Ja. Das war mein Elternhaus. Und der Bär war so ein bisschen Dorfbeiz von Interlaken. Mein Vater war Wirt mit Leib und Seele. Und das ganze soziale Leben hat sich unter anderem mit dem Bären abgespielt. Nebendran war der Polizeiposten. Mhm. Und vis-à-vis das Feuerwehrmagazin. Und ganz früher ist das Postauto für Beatenberg und Abkeren auch noch auf dem Marktplatz
vor dran abgefahren. Also das absolute Zentrum, da hat sich alles eigentlich um den Bären herum abgespielt.
Ich glaube, wir waren die bestinformiertesten Kinder, die es in Interlaken gegeben hat.
Das kann man vorstellen. Das heisst, wenn es irgendetwas gegeben hat, dann hat man es im Bären erfahren.
Ja, wenn es geläutet hat, nachts sind wir alle auf. Und dann ist etwas passiert, hat der Vater die Wirtschaft aufgetan, weil entweder hat sich die Feuerwehr müssen treffen oder eine SAC-Kolonne müssen zusammengestellt werden. Und die Leute, die das mitbekommen haben, aber nicht gewusst, was los ist, die sind natürlich auch in Bären gekommen und wollten auch wissen, was los ist. Dann hat der Vater einfach gerade die grosse Pfanne auf den Herd. Entweder hat es Mehlsuppe gegeben oder Geschwälte oder was er dann gerade rum hatte.
Und dann hat man verköstigt.
So ist es.
Ihr Geschäft, das Sie von den Eltern übernommen haben, ist, glaube ich, auch schon über 100 Jahre alt, das Sportgeschäft. Hat aber mal, ist das, glaube ich, einfach ein Zentralladen gewesen? Das klingt auch schon recht nach etwas Zentralem in Zwängen.
Ja, früher war das Zentrum unten im Dorf, respektive die ersten Hotels in Innerwengen, wo das Ziel ist, bevor das Ziel von Abfahrt, Lauberhornrennen, bevor das Bahn 1891 in Betrieb genommen worden ist, sind die Leute zu Fuss über einen Passweg auf die kleine Scheidegg. Das war natürlich im hinteren Teil. Und mein Grossvater hat so die Spezerie einfach den Dorfladen gegeben. Zwingend, er hat Kalberhälsungen verkauft und Spaghetti und Nägel und einfach alles, was man braucht.
Alles, was man braucht.
Er hat Salzdepot gegeben, dann zumal.
Hat nicht jeder dürfen Salz verkaufen?
Nicht jeder, nein. So Salz bitte, da mag ich mich gut daran erinnern. Und als der Tourismus ein kleines Stufe kam, wo die Bahn ist, Betrieb war, hat er 1909 die ersten Ski verkauft. Und zusammen mit so einfachen Sportartikeln. Und so ist eigentlich das Sportgeschäft, das hat das Handel und Zentral geheissen. Und wir heissen heute Zentralsport, haben den Namen eigentlich übernommen. Darum kann man so klein mit leichtem Plagieren sagen, das Zentralsport ist über 100-jährig und jetzt die vierte Generation geführt von meinem Sohn.
Aber Salz gibt es kein mehr jetzt?
Nein, Salz gibt es kein mehr.
Das ist schön. Also das heisst, da ist eine Tradition dahinter. Sie haben zum Märtgass-Clan gehört, Christina Hoffmann. Was heisst das für jemanden, der nicht in Interlaken aufgewachsen ist? Das müssen Sie uns auch kurz erklären.
Ja, das war eine legendäre Sache. Wir waren eben die Kinder, die immer alles gewusst haben, was gegangen ist. Mhm. Und wir hatten auch sehr eine interessante Konstellation. Im Haus nebenan ist der Polo Hofer aufgewachsen. Und von den Polizisten hatte es auch ein Kind, das in diesem Clan war.
Das heisst, Sie haben den Polo als Kleiner noch kennt?
Ja, ja.
Der ist etwa vier Jahre älter als Sie, plus minus. Ja.
So ist es, ja. Genau. Und nachher mussten wir uns natürlich auch ein bisschen wehren, gegen die Unterseener. Weil gerade nach der Brücke, die über die Aare führt, fährt das Städtli an. Und die Städtli und Interlaken, die sind nicht immer gleicher Meinung.
Gsi. Das heisst, ein bisschen spürt man das heute noch, den Grafen.
Es ist eine gesunde Rivalität. Wenn es nötig wird, schreibt man zusammen und sonst schaut jeder ein bisschen für sich.
Was hat er denn einmal gepostet in diesem Clan?
Ja, wir hatten Mutproben, die wir müssen absolvieren mussten, damit wir immer wieder zu diesem Clan gehören konnten. Und nachher war es natürlich auch so, dass wir als Kind noch spielen konnten. Also vielleicht nicht gerade auf der Hauptstrasse, aber hinter den Häusern. Wir konnten ja in alle Häuser rein. Wir haben immer gewusst, wo die Schlüssel sind, wenn jemand nicht daheim war. Wenn die Fenster offen waren und es hat da über dem Abend bergab von schwarz werden, dann hat man gewusst, wo man zutun muss. Und dann kommt noch dazu, dass die Polizei einen Funk hatte, dann zumal, da hat man etwa auf 50 Meter Distanz jedes Wort verstanden.
Und dann?
Und wenn die Polizisten sind losgeburtet, für ihre Töpfen zu holen im Garage, sind wir Kinder auf die Velo und hinten nachher.
Ist das eine von den Mutproben gewesen? Sie haben noch nicht gesagt, was sie für Mutproben haben müssen machen.
Nein, es hat noch ganz verrückte Mutproben gehabt. Ganz früher ist vom Schametti-Metalli bis vorne zum Marktscherm ein unterirdischer Bachlauf gewesen, das Entenärli. Und der war zugemacht und überbauen worden. Und eine der Mutproben war, dass man bei Schametti singen in den Stollen hinein ist und dann vorne beim Marktscherm rausgekommen ist. Und das war eine lange, feistere Distanz. Und die dort gewartet haben am anderen Ende, haben natürlich nichts Gescheiteres gewusst, wenn ihr am anderen noch anfangen machen, oder?
Wie alt sind sie denn?
Ja, schon Schule gegangen, also 10, 12.
Also ein kleines Mädchen, in Anführungszeichen.
Schon noch.
Also die Mutprobe im Victor Gerz könnte ich mir vorstellen, einfach mal das Lauberhornrennen zu fahren, oder? Wie alt sind sie, als sie zum ersten Mal durch alles sind?
Also schon als Schulbube, Ende 50er Jahre, dürfen vorfahren.
Ja.
Ich mag mich besinnen, dann, glaube ich, 1958, da ist der Roger Staubach gefahren. Der hat das Nummer 1 gegeben. Ich war der letzte Vorfahrer gewesen, der Start auf dem Hundschopf, wegen viel Schnee oben. Und nachher haben eine Spiste von Hand noch, also von Fuß präpariert worden, nicht gerade da hier, so klein, in die Keller rein. Dann hat der Roger Staub hat mich da so gepackt und gesagt, Bubi, du gehst mit dem Tag gerade hier, oder? Dann habe ich dann da so angeguckt, dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich halt. Mit schlotterigen Knöllen bin ich gerade ja hier, der Tiefschnee, dass er eine Spur hat gegeben. Es ist, hat ein bisschen bremsen sogar für mich, aber er hat trotzdem nicht gewonnen. Und später, Anfang 60er Jahre, konnte ich viermal die Lauberhornrennen bestreiten, mit mehr oder weniger Erfolg, weil dann zumal vor dem Weltcup, als ich 67 ist gekommen, hat man hat der Veranstalter noch einen vier Fahrer nennen, die können teilnehmen konnten. Und darum bin ich dort dabei gewesen. Aber das zu Zeiten von Schranz und so, habe ich da so mit 12, 13, 14 Sekunden Rückstand, bin ich da so 60, 65, 70 gewesen von 130, 40.
Von 130, also im guten Mittelfeld.
Ja.
So, genau. Könnte man auch sagen, genau. dann hat einfach der Vater gesagt, komm, Bubli, fahr. Mehr oder weniger. Ihr Vater war ja auch Präsident gewesen.
Nein, wir haben uns natürlich intern im Skiclub schon müssen wehren und bestätigen. Und da sind die Besten haben können fahren. Also nicht, weil ich Zombie vom OK-Präsident, sondern weil ich vorab hat die Leistung erbracht, vor allem im Slalom.
Eben Slalom sind Sie besonders gut gewesen. Warum gerade Slalom?
Slalom hat mir besser zugesagt. Dann hat man noch einen Dorflift gegeben. Da ist man bei jeder freien Stunde und nach der Schule ist man da trainieren. Leider besteht der Lift nicht mehr. Und bei grossen Geschwindigkeiten habe ich auch eine kleine Angst gegeben. Einfach, das war mir nicht so wohl gewesen. Darum bin ich besser in der technischen Disziplin.
Sie haben beide gerade ein bisschen erzählt von Ihrer Kindheit. Sie sind, glaube ich, die mittlere von drei Geschwistern, Christine Hoffmann. Was haben Sie für Ämtli denn gehabt in diesem Wirtsbetrieb? Wenn man jetzt hier das Ämtli vom Skifahrer gehört haben. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie müssen machen?
Wir haben schon fest zugeteilte Ämtli gehabt. Und ich glaube, dass meine Eltern mit einem von den wichtigsten Ämtli mich davon bewahrt haben, dass ich anfange zu rauchen. Mein Ämtli war immer am Morgen, vor ich zum Morgen hatte, die Taschenbecher leeren. Aus Feuergründen, also Feuerschutzgründen, haben sie es am Abend, Feuerabend nicht mehr gemacht. Und ich musste das immer am Morgen machen. Und das hat gestunken. Und die haben nicht Zigaretten geraucht. Die haben Villiger Kiel und Rösslistumpen und Brissago. Und die Aschenbecher zu leeren und zu putzen, das hat mich schon gegruselt.
Das ist auch nochmal eine Mutprobe.
Ja, einem kleinen, ja.
Auf jeden Fall, jetzt hat sicher fest gestunken. Ja. Sie haben einen Zwillingsbruder, Victor Gerz. Wie ist es eigentlich, wenn man mit, als wirklich Benjamin, Sie sind ja auch noch der Jüngste von Ihren beiden, von den beiden Zwillingen. Ja. Wie ist es, wenn man mit einem Zwillingsbruder aufwächst?
Ja, ich war eine Stunde jünger als er. Und er war auch kräftiger gewesen. Leider ist er gesundheitlich nicht so. Mhm. Er hat ich habe die Leptiker schon aus von Kindheit auf. Und ich erinnere mich noch mal, als wir das erste Schuljahr sind, in die erste Klasse, am ersten Tag, hat die Lehrerin gemeint, die Zwillinge, die kommen an das gleiche Pultli setzen. Das waren so Zweierpultli. Und nach einer halben Stunde habe ich aus der Nase geblutet und dann hat der Federer hier in der Hand gehabt. Wir haben schon Krach gekommen. Auf welcher Seite, dass jetzt er oder ich darf sitzen und von dann an sind wir nie mehr zusammengesessen. Wir sind sonst gut ausgekommen miteinander. Natürlich durch das, dass er die Behinderung hat gehabt. Habe ich alben ein bisschen mehr im Haushalt helfen. Das hat mich alben geärgert. Dann habe ich es nicht verstanden. Heute verstanden habe ich das natürlich gut verstanden und begriffen, dass das so richtig war.
Wenn man den beiden Gästen zulässt, dann merkt man, da ist viel Tradition rum, Familientradition auch. Was die beiden aber auch verbindet, ist die Freude am Neuen, habe ich das Gefühl. Eben die Freude an der Innovation. Ich habe am Anfang gesagt, Christine Hoffmann, Sie sind die Erste in der Schweiz, haben einen Innovationspreis bekommen für die bewussten Erotikangebote für Paar. Wie kommt man auf so eine Idee? Das war in den 90er Jahren, plus minus.
Ja. Also die Idee muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ein Haus übernommen, das viel Nachholbedarf hatte. Und manchmal haben wir am Abend besonders viele Kerzen aufgestellt, damit wir mit dem Licht zurückfahren konnten, dass man nicht gesehen hat, dass im Restaurant Tilly drei verschiedene Etappen aufzeigt, dass der Boden nicht mehr so toll ist. Und als wir den Boden ein bisschen näher untersucht haben, haben wir gefunden, also ein neuer Teppich ist zwar der neue Teppich, aber der Boden ist immer noch am Gieren und ist immer noch nicht saniert. Wir warten lieber und machen es dann recht. Und als wir in das Stella kamen, waren wir eigentlich Restaurateure, nicht Hotelier. Und das Restaurant ist uns halt schon mehr am Herzen gelegen. Wir haben das auch gewusst, wie man das machen könnte und haben das ein bisschen ankurbeln. Und dann war Muttertag angesagt. Wir hatten schöne Reservationen. Und eine Woche vorher habe ich zu meinem Mann gesagt, du, wir sollten auch einmal zählen, ob wir überhaupt genug Besteck und Teller und so haben. Und siehe da, es ist ganz knapp geworden. Da bin ich schauen, ob ich das mieten kann. Aber die Miete war für uns unerschwinglich. Und dann bin ich zu den Nachbarn gefragt, könnte ich bei euch etwas entlehnen für einen Muttertag? Und wir haben also von allen Seiten Hilfe bekommen. Wir haben Stühle, Gläser, Besteck, Teller. Und das hat sehr gut geklappt. Ich habe das so gut aufgeschrieben, dass ich das Richtige wieder zurückbringe. Und an dem Muttertag selber haben die Leute sich zum Teil auch untereinander kennt und haben dann ein bisschen spanifeln. Und der eine hat gesagt, warum haben die anderen Teller weder wir? Und die haben viel die schöneren Stühle als wir. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wisst ihr, die Teller, die sind drum vom Pfarrer nebendran und die Stühle sind vom Lehrer, der oben dran wohnt. Und die Leute haben gelacht und meinten, die machen Witz. Und am Abend habe ich dann einem Mann gesagt, du, das ist gar nicht so prekär, wie wir meinen. Wir müssen nicht 80 oder 100 gleichliche Teller kaufen. Wir können das nach und nach angehen. Mal 20 von denen und halt 50 von denen. Und dann ist das unser finanzielles Engagement auch ein bisschen verteilt. Und so ist das gekommen, dass wir dann anfangen, Dekorationen machen auf den Tischen, dass man eben ein bisschen ablenken kann von dieser Infrastruktur, die nicht mehr so top war. Und wenn ihr euch mit Dekorationen befasst, dann kommt ihr auf die Sinne. Man muss es schauen, spüren, schmecken, können anlängen. Und wenn ihr dann Gebiet zugewendet seid, dann ist nur noch ein kleiner Schritt zu der Erotik.
Das ist lustig. Also ist es wirklich eigentlich aus der Not, sind Sie zu einer Erfinderin geworden und haben dann das Angebot wie von allein gefunden? Wie ist das denn angekommen bei den Leuten? Also wenn wir jetzt das, ich könnte mir noch vorstellen, dass es Mut braucht, wenn man das zum ersten Mal ausschreibt.
Das hat sehr viel Mut gebraucht. Und besonders, weil unsere Männer im Kader darauf beharrt haben, dass das Wort Erotik kommen soll. Mhm. Das hat dann zumal noch so ein bisschen abschätzigen Beigeschmack gehabt. Und zufrieden gewesen sind wir erst nachher mit Frauen im Team, was darunter gestanden hat, in allem Anstand.
In allem Anstand, habe ich am Anfang gesagt. Ja. Genau. Was heisst denn das, in allem Anstand?
Wir wollten, dass die Leute vorab reservieren, dass man nicht so spontan auf das Angebot zurückkommen kann, dass es ein ganzes Angebot ist, also mit Aperitif, mit Nachtessen, mit Frühstück am anderen Morgen, dass das nicht einfach so ein kurzes Strohfeuer ist, sondern dass es gepflegt ist und dass die Leute auch wissen, auf was sie sich einlassen. Wir haben auch gerne nach dem Vornamen von der Begleitperson gefragt, weil wir das so, das Menü sehr persönlich gestaltet haben. Und das hat uns natürlich auch gerade die Möglichkeit gegeben, dass wenn zwei Frauen sind oder zwei Männer, dass wir uns auf das können einstellen können. Und das ist sehr gut gegangen.
Wie, wenn ich jetzt höre, etwas Besonderes essen, da bekommen mich alle grosse Ohren, weil wer will nicht ein bisschen mehr Sinnlichkeit und Lust daheim haben? Was könnten Sie uns für Tipps geben? Was ist so ein besonders gutes Menü, wo Sie würden sagen, also wenn Sie das Ihrem Liebsten oder Ihrer Liebsten servieren, dann ist vielleicht das der Anfang von einem wunderschönen Abend.
Das kann durchaus sein. Also, Essen war schon immer etwas Sinnliches gewesen. Und jede Kultur kennt die aphrodisische Küche. Und die aphrodisische Küche ist nicht nur der Sellerie oder die Spargel, das, wo man so landesüblich sagt, sondern es ist auch ein Spiel mit den Gegensätzen. Also etwas von den eigentlich bekanntesten Gerichten aus der aphrodisischen Küche ist Gub Dänemark.
Wieso das?
Das hat kalt und heiss, hat hell und dunkel, hat hart und weich, hat süß und bitter. Und ist nachher natürlich mit Schokolade. Und ja, Schokolade ist ein aphrodisisches Gericht. Vanille ist sehr aphrodisisch. Und wir kennen ja auch aus der Medizin, dass gewisse Gewürze oder gewisse Lebensmittel wärmen oder kälten, anregen oder passiv machen. Und mit diesem Spiel haben wir natürlich in der Küche wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Also Gub Dänemark als Aphrodisiakum.
Sehr wohl,
das haben wir gelernt. Super, danke schön vielmals. Schönen Tipp. Das könnten wir zwei, glaube ich, auch noch kochen, Herr Gertsch, oder? Das kriegen wir an, ein bisschen heisse Schoki und eine Vanille.
Ja, einmal essen. Ja.
Und essen auf jeden Fall können wir. Sie sind mit 28 sind Sie OK-Präsident geworden, wenn ich richtig rechne.
Ja.
Vom Lauberhornrennen 1970. Das hat ja damals wahrscheinlich noch völlig anders funktioniert. Dass man sich niemand beim Erfindergeist, was noch braucht, hat man da noch alles per Handschlag gemacht?
Viel, ja. Also, wie bin ich da dazugekommen? Der Vater hat mich gefragt, du könntest eigentlich weiterfahren. Ein halbes Jahr vorher, der Skiclub-Vorstand hat eigentlich müssen beschliessen, wer das OK-Präsident oder im Vorstand im OK ist, dann zumal. Und die haben mich vorgeschlagen. Und ich sagte, ja, nur die haben wir etwa, aber ich habe nachher nicht mehr gehört. Und nachher ist die Lauberhornwoche gekommen im 70. Dann hat der Vater am Freitag am Abend vor der Presse, von der versammelten Presse, Presseabend mitteilt, dass ich sein Nachfolger werde. Ich bin dann nicht der gewesen. Alle haben geguckt, wer denn das ist. Und am nächsten Morgen habe ich es von einem Journalist vernommen, du bist dann, ab Obermorgen bist du OK-Präsident.
So geht es auch.
Ich habe das halt gemacht. Und am Anfang haben natürlich Schwierigkeiten gehabt, weil der Freddy Fuchs war noch dabei, der Josch Brunner, Kurdirektor. Und im 71, beim ersten Rennen, da haben wir keinen Schnee gehabt, wie jetzt, also lange nicht. Da sind wir auf St. Moritz. Im 72 mussten wir die Abfahrt absagen, wegen Nebel im Hundschopf. Im 73 mussten wir die Abfahrt auf Grindelwald müssen, und der Slalom war auf der kleinen Scheide. Und endlich im 74 haben wir die ersten Rennen zwängen können, die Vieren. Und da mit einem Sieg vom... Was jetzt gerade studieren?
Ich wüsste es leider nicht, ich bin erst im 70 auf die Welt gekommen.
Was holt man denn noch?
Also im 74...
Mit dem Schweizer Sieg.
Mit dem Schweizer Sieg, auf jeden Fall. Ja. Also im 74 erst zum ersten Mal richtig rennen können, als voll OK-Präsident daheim durchführen. Eben, das Wetter haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Der viel beschriebene Guckiföhn kommt ja einmal so. Wie muss man sich das vorstellen, wenn der wirklich Foto verblößen?
Zum Glück haben wir in den letzten Jahren nicht mehr so regelmässig. Der Guckiföhn ist eigentlich ein leichter Südostwind. Also wenn der Föhn auf leicht Südost dreht, dann kommt er da hinten nach über einen letzten Gletscher Wuhakid über das Jungfraujoch über den Sattel auf den Guckigletscher und genau nachher die Richtung hat an die Lauberhornschulter. Und da kommt das so böenartig und in grosser Geschwindigkeit Und manchmal merkt man Zwänge fast nicht, manchmal merkt man natürlich, je nach Stärke. Wir haben schon über 200 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit gegeben am Start. Das hat uns schon das alte Starthaus vorgeluftet, das hat uns schon das Slalomhaus mit einem Baum zusammengeschitten. Also der Wind hat uns schon einen Haufen.
Unglaubliche Kraft.
In den letzten Jahren ein bisschen weniger, weil man besseres Material hat. Das ist resistenter gegen Wind, aber trotzdem, das Risiko ist gäng da. Das letzte Jahr haben wir wegen dem Wind, also das letzte Jahr, noch dieses Jahr, aber im letzten Winter, haben wir müssen den Start vor Abfahrt in Hundschopf verlegen, wegen dem Guckiföhn.
Wegen dem Guckiföhn wieder. Anfangs 90er Jahre haben Sie plötzlich gemerkt, es gibt weniger Leute, die schauen können. Was macht man da als Organisator? Also, das ist ja vor allem auch mal ein Stressmoment, oder? Wenn man plötzlich merkt, dass die Besucherzahlen zurückgehen.
Das ist ja so. Es ist auch dann gewesen, weil die Schweizer nicht mehr gegen die Erfolge gebracht haben. Und früher sind die Leute einfach wegen dem Sportlichen. Aber irgendwie ist das hier verleidend. Wir haben einen Zuschauerschwung gehabt, relativ gross. Wir haben gedacht, was machen wir? Wir müssen etwas daneben machen. Dann haben wir gesagt, wir machen eine Art Rahmenprogramm. Das war am Anfang sehr einfach. Da haben wir so Schneepodest gemacht, von Einspannschnee genommen und hinten an die Bretterwand mit Schalttafeln und ein paar Hudeln dran. Dann hat man da die Siegerehre gemacht am Samstag. Nachher ist die öffentliche Auslosung gekommen. Nachher hat da vielleicht ein paar Kantorgeln daneben und irgendein Glühweinstand gewesen. Und so hat sich das gäng mehr entwickelt. Heute ist das Rahmenprogramm der grössere Teil als das sportliche Programm. Wir müssen über 800 Tonnen Material.
Über 800 Tonnen?
Auf Wengen und auf die Wengeren Alpen transportieren. Da ist Bahn am Limit, aber sie tut das schaffen und dann natürlich umladen in Wengen mit Haufen Zelt und Tribünen und so. Und heute ist das ein Mega-Event, wo wir heute fast gezwungen sind, das weiterhin so zu machen und zu optimieren. Und wir können gar nicht mehr zurück.
Da ist also ganz viel gegangen. Wenn ich sehe jetzt vor Christina Hoffmann, Sie sind jetzt gut 30 Jahre auf diesem Betrieb im Hotel Stella dort in Interlaken. Da muss sich ja wahnsinnig viel verändern haben von der Gästeschar. Also die Gäste, wenn wir jetzt würden quasi einen Schnappschuss machen von ihren Gästen 1981, 82 und jetzt 2014, da hat sich viel geändert. Was ist das Markanteste, was sich verändert hat?
Ich glaube, am meisten verändert hat uns auch das Internet. Und mit dem Internet ist auch das Ferienverhalten anders geworden. Es hat sich natürlich schon vorher ein bisschen gelockert. Heute geht man nicht mehr 3 Wochen an den gleichen Ort in die Ferien und das war's dann. Sondern man hat Kurzurlaube. Man will neue Sachen sehen. Es wird dem auch entsprechend angeboten. Wenn man nur die Preise schaut vom Ausland und die Preise in der Schweiz, dann versteht man natürlich, warum das eine Familie, die noch Kinder hat, auch in Erwägung zieht, einmal im Ausland Ferien zu machen. Und dann kommt auch noch dazu, dass mit dem Internet Gästeverhalten geändert hat. Es ist viel anonymer geworden. Wenn ich denke, was wir an Stammgäste hatten früher, die sind immer gekommen, die sind 14 Tage, 3 Wochen geblieben, haben mit Halbpension gebucht. Man hat die gekannt, das ist fast ein freundschaftliches Verhältnis geworden. Aber denen ihre Kinder habe ich nie gesehen. Also die haben schon völlig neue Art Ferien gemacht.
Das heisst, es kann heute sein, dass sie eine Gästereservation bekommen via Internet, wo sie nicht einmal den Namen haben?
Ja, vielleicht den Namen vom Reisebüro und eine Buchungsnummer. Ja. Und manchmal sind die Namen so geschrieben, dass sie sie gar nicht lesen kann, weil es auf Arabisch kommt oder auf Chinesisch.
Ja. Das kann man auch noch schwierig vorstellen. Wie haben Sie sich eingestellt auf die neuen Gäste aus Destinationen, die man vielleicht früher nicht gesehen hat?
Also ich glaube, gerade die Übersee-Gäste, die haben ja völlig andere Bedürfnisse, weil die kommen aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und sich immer anpassen, die ist natürlich eine ständige Herausforderung für alle, die in Dienstleistung arbeiten, an Bahnen und Banken, in den Läden etc. Und was ein bisschen ist, dass wir natürlich in diesen Herkunftsländern nur die Leute sehen, die das Geld haben, zu uns zu kommen. Es gibt Haufen andere Leute, die vielleicht ähnlich leben wie wir, aber die haben gar nicht die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Und da ist natürlich manchmal auch eine gewisse Arroganz verbunden. Oder wir sagen dann manchmal auch, es sind häuschige Gäste, sie verlangen, sie, sie tun nicht bitten darum, so, I want, I need, bring me, do me. Und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, vielleicht im Familienbetrieb umso mehr. Dann habe ich gesagt, es ist eine verschiedene Kultur. Wenn ihr als Frau da seid, habt ihr manchmal auch schon schlechte Karten, bevor nur irgendetwas passiert ist, weil die einfach ein anderes Bild von uns Dienstleister und Frauen allgemein haben. Das hat sich schon stark verändert.
Wie stellen Sie sich da ein, auf, wenn Ihnen jetzt ein Mann so begegnet und sagt, ja gut, also mit Ihnen würde ich, wo ist der Chef?
Ja, dann rufe ich den Chef. Ja. Das ist eigentlich alle sind Chef, die eine Krawatte haben und männlich sind. Also von dem her haben wir genug Auswahl. Und der Kittel hängt sicher irgendwo im Büro, ja, wo halt auch der Servicestift schnell anlegt. Und dann ist er halt der Chef.
Also Sie haben sich aber auch gelernt, eine dicke Haut zuzulegen.
Ja, man darf das vielleicht auch nicht ganz so persönlich nehmen. Das ist natürlich schneller gesagt als gemacht. Aber irgendwann gehen Sie ja dann auch wieder.
Als persönlich auf SRF 1 mit der Christina Hoffmann, Hotelier hier aus Interlaken und dem Victor Gertsch, der Lauberhorn-Legende aus Wengen. Victor Gertsch, das muss ich kurz ansprechen, oder? Ein Schicksalsschlag am Lauberhorn, wo sich viele sicher daran erinnern können, der 18. Januar 1991, wo der junge Gernot Reinstadler im Zielhang stürzt und dann an den Folgen verblutet. Wie haben Sie die Tragödie selber erlebt?
Ich bin sehr nah, ich war etwa 20 Meter daneben gewesen. Ich war sofort an der Unfallstelle und um die erste Hilfe geboten worden, auch von Trainern und Mannschaftsärzten, die dort waren. Er hat nicht recht gesehen, was er hat. Er ist einfach die Zielkante rausgesprungen ins Zielnetz, wo ein neues Netz war, wo eine neue Abweisblache war, wo man gemeint hat, sie sei schnittfest. Aber er ist so mit einer hohen Geschwindigkeit und im Winkel gekommen, dass er die hat aufgeschnitten und dann hat es einfach auseinandergerissen und ist bewusstlos gewesen. Der hat man abtransportiert ins Spital und leider ist er nachher in der Nacht verstorben und das hat uns natürlich sehr betroffen. Aber weil wir alles Mögliche haben gemacht, vom Material her und von der Pistenpräparation, haben wir nicht das Gefühl gehabt, es trifft ist eine Schuld, aber gleich sind wir irgendwie verantwortlich gewesen. Wir waren in einer Beerdigung von ihm im Pitztal in Jerzens. Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis mit den Eltern. Ich besuche die fast alle Jahre.
Ah, das ist sogar wie eine Beziehung,
ja,
entstanden
so zu den Eltern. Wir haben fast gegenseitig das gut können verwerken. Aber jedes Mal, wenn ich einen grösseren Sturz sehe, kommt man natürlich das um in den Sinn. Das vergisst man nie mehr. Aber eigentlich sind wir uns nicht einer Schuld bewusst.
Also ein Restrisiko bleibt halt gerade bei einer solchen unglaublichen Abfahrt mit Wahnsinnstempi, oder?
Das ist der Satz. Die Höchstgeschwindigkeit im Hanegeschoss ist über 160 km. Und es ist natürlich viel. Dort im Zielhang ist natürlich nicht mehr ganz so viel. Aber jeder Athlet muss eine Athletenerklärung unterschreiben, wo er sich bewusst ist, dass er das Restrisiko eingeht.
Eine Lauberhornstrecke könnte man heute sehr wahrscheinlich gar nicht bauen. Das wär nicht mehr zulässig.
Nein, das ist so. Ja, wenn man es sieht, da gestern in Amerika, die Piste, die ist gefahren worden, wo eine moderne Piste ist, mit sehr breiten Sturzräumen, das haben wir nicht ganz. Wir haben ein Hundschaftensängnis, wir haben bei der Wasserstation, nach dem Kernenessen haben wir ein Sängnis und weiter auch, wobei wir das alles haben verbreitert. Aber das sind halt Charakteristiken von der Lauberhornabfahrt. Mit denen, dort, wo es eng ist, die wir die Geschwindigkeit reduzieren. Und das gehört einfach zu der Lauberhornstrecke. Das ist so ein kleines natürliches Gelände und sonst wäre es keine Lauberhornabfahrt.
Genau, das ist ein Teil von der Attraktion natürlich.
Richtig, ja.
Genau. Sie, Christina Hoffmann, haben in Ihrem Leben Ihren Mann natürlich kennengelernt und Sie sagen, es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Wo ist das passiert?
Wir haben dann im Bahnhof Buffet in Basel gearbeitet und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, Bots, der hat den Drive getroffen. Und nach 5 Minuten habe ich gewusst, entweder den oder keinen.
Zack, bumm, alles klar gewesen. Und für ihn in dem Fall auch, oder?
Ich glaube schon. Kann ich schnell schauen?
Sie schaut über zum Werner Hoffmann, der hier sitzt und dann nickt. Ja, genau.
Ja.
Also wie macht man, also das heisst, Sie haben offenbar von Anfang an miteinander in einem Gastrobetrieb geschafft.
Ja, wir hatten dann vom Bahnhof Wyffe Basel aus sehr viele Hauslieferungen gehabt. Da der Pizza und der Chemie natürlich. Mhm. Und auch im Regierungsarrest, im Wirtschaftshaus. Und da hat es immer extra Personal gebraucht. Und da konnte man sich dann freiwillig melden. Ich habe dann als Sekretärin von mir Wartmann gearbeitet und Bürozeiten gearbeitet, wo ich auch gut am Abend noch gehen konnte. Und da sind wir vielfach, haben wir auch zusammen gearbeitet, dort, das Zeug versorgt. Und irgendwann am Abend mal, als wir die Kisten wieder ausgeladen haben und in die Teller und Gläser noch ausgespült haben, der eine ist plötzlich zu mir rüber und gesagt, das ist eigentlich schon noch gut, mit dir zu arbeiten. Du weisst, was es heisst, wenn das Zeug angetrocknet morgen muss abwaschen. Die anderen sind alle schon verstorben. Und so hat sich eigentlich schon herausgestellt, dass wir sehr gut miteinander arbeiten konnten. Und das ist natürlich eine super Grundlage, für dann zusammen das Geschäft zu führen.
Sie sind nachher auf Zürich ins Kongresshaus, sind wieder zurück auf Basel. Ein zweites Mal.
Ja.
Und Basel ist wie eine zweite Liebe.
Basel ist eine wunderbare Stadt für mich. Es hat sehr, sehr viele Leute, die ich ja noch kenne und unerhört viele positive Erinnerungen.
Sie haben es aber, glaube ich, ein bisschen schwierig gehabt, weil Sie haben ein Zürcher Unternehmen vertreten in Basel und die Basel sind, glaube ich, etliche.
Ja, das war auch im Vorfeld von einem Vorgänger ist das ein bisschen verkachelt worden mit den Klicken zu Basel. Und ich mache mich an unsere erste Fasnacht besinnen. Da haben sie auf dem Meritplatz mit dem Futter gegen das Mewebi getrommelt. Und es ist kein Fasnächtler zu uns hineingekommen. Aber schon in der zweiten Fasnacht haben wir Preo-Klicken zweimal zum Essen bei uns gehabt. Also es hat ein bisschen etwas gebraucht, aber sie haben mich immer vorgeschoben, weil Berndeutsch scheinbar besser ankommt als Zürichdeutsch. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen darauf zurückgreifen, dass ich gewisse Leute kennt habe, die Ferienhäuser hatten in der Region und zwei junge Herren. Mhm. Und die zwei jungen Herren wollten am Sonntag immer in Bären zum Mittag essen, weil die Bären wird die Töchter im Service waren.
Wegen Ihnen. Voilà. Nur mit der Hochzeitsreise haben Sie, glaube ich, ein bisschen gewartet, gell? Seit der Hochzeitsreise haben Sie viel, viel, viel später gemacht.
Das ist ja so, ja. Wir wollten zuerst probieren, ob wir es so lange zusammen in den Ferien aushalten.
Wann sind Sie auf die Hochzeitsreise gegangen? Das ist noch nicht so lange her.
Im Jänner.
Im Jänner 2014?
So, ja. Wir hatten einfach keine Zeit gehabt und auch kein Geld.
Ist vielleicht ein guter Trick für das eine oder andere junge Paar, dass man ein bisschen wartet, dann haben sie auf jeden Fall.
Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das der Trick ist. Bei uns hat er funktioniert. Es hat natürlich auch andere Umstände gehabt, die dazu geführt haben. Wir haben anstatt der Hochzeitsreise das Geld, das wir erspart haben, investiert. Wir haben beide den diplomierten Hotelier-Restaurateur gemacht. Und natürlich während der Schulzeit keinen Lohn gehabt, sondern Spesen. Wir mussten die Schule müssen zahlen. Und so ist es eigentlich gar nicht zur Diskussion gestanden. Nachher kommt noch dazu, dass wir nie lange Ferien haben gemacht. Auch später nicht. Also wir sind sehr gerne mit den Kindern die Schweizer Städte abklopfen. Und dann haben wir 2 bis 3 Tage gehabt. Oder wir sind die Hand weg, Grimsel rauf, weil Grimsel mir immer sehr am Herz gelegen ist. Und das war auch sehr gut zu machen. Und auf der Hand weg oben, wenn ihr kleine Kinder habt, die noch nicht so läufig waren, ja, was wir gemacht haben, dort ist Bächle gestaut und Löcher graben im Lawinenschnee, damit der Bach umgeleitet werden konnte. Wir waren eigentlich den ganzen Tag gegen beschäftigt.
Ja, so gut zu haben, natürlich, mit Ferien.
Und wenn man Kinder fragt, wo weiter her in die Ferien, also uns haben gesagt, ich gehe Bächle stauen.
Victor Gertz, Ihre Frau hat sie, glaube ich, mal zu Paris, in Anführungszeichen, also ihre zukünftige Frau damals, hat sie in Paris erwartet und sie dann wieder zurückgeführt, weil sie kein Geld mehr hatte nach einer Reise.
Ja, ich bin als meine Frau gelernt kennen, zwängend ist da, Gastgewerbe hat die gearbeitet und nachher bin ich ja nicht gesehen, im 64, jetzt wollte ich fort, bin nach Neuseeland als Skilehrer, habe ein Bileck gegeben und die Welt um. In den 2 Jahren müssen wir zurück sein. In Neuseeland war ich, weil dort war der Skischulleiter auch einer von wenigen, ein Otto von Almen, der im Sommer in Neuseeland war und im nördlichen Winter in Amerika. Darum waren da Gänge von wenigen. Dann bin ich weiter nach Amerika und am Schluss bin ich mit dem Schiff von New York nach Le Havre, dann auf der SS France. Das war das längste Schiff. Dann zumal, und muss man vielleicht geschwind sagen, es war noch lustig auf dem Schiff. Ich habe irgendwo eine Kabine gegeben, eine einfache, mit drin. Auf jeder Mitte war die Toilette und ein Bad oder die Dusche. Links und rechts so Keuen. Und ich habe auf der einen Seite geschlafen und ein Nachbar auf der anderen. Und dann habe ich erst am letzten Tag lernen kennen, warum. Ich bin gängig in der Nacht auf bis am Morgen um 4 Uhr. Er ist wahrscheinlich gängig früh unter, früh auf. Und ich bin alben, der Steward hat mich alben Mittag geweckt für das Mittag. Und so sind wir gäbig nebeneinander vorbeikommen. Und am letzten Tag, am Morgen um 7 Uhr, haben wir Bett aufmüssen, weil wir das Schiff haben müssen verlassen. Und haben einander erst dann kennengelernt. Bin ich weiter bis auf Paris, habe ich noch das Billett gegeben. Und meine jetzige Frau hat geschrieben, ich sei dann noch dann zu Paris. Und dann haben wir einen anderen getroffen. Die hat gemeint, da kommen jetzt einen Dollarprinz.
Ein Dollarprinz?
Ja. Dann nach 2 Jahren. Aber ich habe das meiste Geld habe ich gebraucht gegeben. Und so sind wir relativ einfach gelebt in Paris. Mit Wurst und Baguette und einer Flasche Wein irgendwo an der See auf einem Bänkchen. Und am Schluss war er noch sagen, ich habe kein Geld für den Zug. Und sie hat mir noch das Billett zahlt von Paris auf Hinterlachen.
Das ist aber eine richtige Liebeserklärung von Ihrer Frau an Sie gewesen, oder?
Ja.
Sie hat gesagt, den will ich mit heimnehmen. Wo sind Sie denn auf die Hochzeitsreise gegangen? Hat es das gegeben?
Ja, das hat es gegeben. Wir waren, glaube ich, in Tunesien. Wir sind dann im Oktober geraten nach Tunesien. Und dort noch einem Baden war schön. Aber es waren ziemlich grosse Wellen. Und dann hat man den Ehering noch relativ. Es war die Mutter, ein breiter Ehering. Und man auch musste über das Knädchen tun. Und ein kleiner weiterer. Am zweiten Tag habe ich den verloren in der Welle. Und darum habe ich jetzt heute noch keinen.
Christian Hoffmann, Sie sind im legendärsten Bahnhofbuffet, das es überhaupt gibt in der Schweiz. Das ist wie eine Institution. Ich sage einfach Bahnhofbuffet Olten. Sind Sie gesehen als Gerantin, haben das auch zusammen mit Ihrem Mann geführt. Wie wird man Chefin vom Bahnhof Buffet Olten? Wird man da berufen vom höchsten SBBler? Oder wie funktioniert
das? Also wir sind auf dem Berufungsweg auf den Olten gekommen. Da hatten die Leute, die uns kennt haben und gefragt haben, ob wir das wollen. Und weil wir ja schon Bahnhof Buffet Erfahrung hatten, haben wir gewusst, was das heisst. Und haben begeistert zugesagt, weil Olten ist legendär. Das war der Kilometer 0 von der Schweizerischen Eisenbahngesellschaft. Und Olten ist Knotenpunkt nach wie vor. Schon ein spezielles Bahnhofbuffet. Ja.
Was ist so die schönste Erinnerung, wenn Sie zurückschauen?
Ich glaube, dass man alle Leute mal kennengelernt. Irgendwann hat jeder mal in das Buffet müssen. Entweder weil er auf dem Zug ist oder weil er eine Eigentümerversammlung war. Man hatte auch die grossen Säle. Es sind auch sehr viele Vereine dort gegründet worden. Oder es war eine Beerdigung. Nachher haben wir natürlich auch grosse Konferenzen gehabt. Zum Beispiel ist der Leo Schürmann, der ja in Olten gewohnt hat, war Nationalbankpräsident. Und hat Direktorenkonferenzen immer im Buffet Olten gemacht. Und dann haben wir immer einen Fahrplan bekommen, auf die Minuten genau. Und der Herr Schürmann hat auch alle abgeläutet, die länger geschnurrt haben, als bei ihm vorgesehen war. Und wir haben uns immer einen Sport daraus gemacht, ein bisschen früher fertig zu sein, als das er terminiert hat, sodass sie noch jassen können.
Das, und Sie haben, glaube ich, Geld können auslehnen den Leuten und das hat funktioniert.
Ja, das ist dann ein anderes Bein geworden. Es hat dann zumal noch Leute gehabt, die keine Kreditkarte hatten, die auch nicht Handy hatten. Und wenn sie das Billett zahlen am Schalter, haben sie gemerkt, dass das Portemonnaie ja noch daheim auf dem Küchentisch liegt. Und dann ist es knapp geworden. Und die Nehmerei hat kein Geld dürfen verlehnen. Und dann hat die Schalterbeamte oben gesagt, ja, geht ins Buffet und fragt nach Hoffmanns. Und so habe ich viel Geld ausgelernt. Und es ist ja nicht darum gegangen, nur das Billett zu zahlen. Vielfach haben ja die Leute noch etwas zu tun gehabt oder haben jemanden einladen oder etwas kaufen. Und das Höchste, was ich ausgelernt habe, waren 1'000 Franken. Und weil, dass mir die Leute ihre Adresse auf einen Zettel geschrieben haben, habe ich heute im Telefonbuch nachgeschaut, ob das stimmt. Und ich habe jeden Rappen zurückbekommen. Und viele Freundschaften sind daraus entstanden.
Das ist noch sehr speziell. Ja. Schön. Sie haben, glaube ich, ein wichtiger Moment war, wo Sie einen Krankheitsfall hatten in Ihrer Familie und wo auch die SBB Ihnen dann recht hat können aushelfen.
Ich muss sagen, dass es weniger die SBB natürlich auch war, aber viel mehr der Bahnhofinspektor. Das war ein absolut integrer und vorbildlicher Mann. Wir hatten ein unwahrscheinliches Glück mit dem Herrn. Und das war, als wir das Bahnhofbuffet schon haben abgegeben auf Ende Jahr und auf Interlaken gezügelt haben. Und das ist so eine Sache, ein Buffet abgeben bei der SBB. Das ist natürlich Inventar und viel Vorbereitungen. Das wird sehr exakt gehandhabt. Und unser Sohn, der dann 1,5-jährig war, war akut krank und musste ins Kinderspital auf Bern. Und ich war am Nachmittag vom Silvester noch bei ihm und bin etwa auf die 6 zurückgekommen auf Olten. Und es war vorgesehen, dass mein Mann am anderen Morgen sehr früh mit dem ersten Zug auf Bern geht, um wieder zu ihm zu kommen. Er war dann schon an der Herz-Lungen-Maschine und es hat schon nicht so toll getönt. Und etwa um 10 Uhr am Abend haben sie uns angerufen vom Kinderspital. Es wäre vielleicht gut, wenn jemand von uns käme. Das sieht nicht so gut aus. Sie wissen nicht, ob der Bub das neue Jahr erlebe. Und wir haben da ein bisschen angefangen zu histern und vorbereiten. Und Werner hat gesagt, bestellen wir sofort ein Taxi, dass sie gehen können. Und der Bahnhofinspektor ist dazugelaufen, hat gemerkt, dass da etwas gar nicht so rund läuft. Und hat gesagt, was ist? Und hat gesagt, ich muss sofort auf Bern. Dem Bub geht es gar nicht gut. Wir haben schon das Taxi bestellt. Sie hat gesagt, nein, jetzt kommt dann gleich der Güterzug. Das geht viel schneller, wir halten den an. Und ich konnte vorher in die Lok rein, zu dem Lokführer und mit dem auf Bern fahren. Und zu Bern ist er bei der Welle ganz, ganz weit rausgefahren. Und als ich rausklettern konnte, ist dort schon einer mit einem orangigen Anzug mit einer Taschenlampe gestanden und hat mich über all die Gleise geführt zu einer Tür. Und ja, dort wirklich nur noch über die Strasse müssen und war schon im Spital.
Schön. Und es ist alles gut gekommen mit Ihrem Sohn. Genau.
Der junge Mann hockt lachend da vorne.
Genau, der junge Mann ist da. Also es ist alles gut ausgekommen am Schluss. Auf der einen Seite, logischerweise, ist der Viktor Gerz immer noch auf der Ski. Ich glaube, diese Saison jetzt aber, der Herbst oder Winter noch nicht, oder?
Bin noch nicht gesehen.
Noch nicht gesehen.
Bin im ersten Weltcuprennen als Gast gesehen, aber ohne Ski natürlich, weil die Pisten auf dem Gletscher sehr limitiert und die gute Piste, die ist gesperrt für das Rennen selber. Ja, aber wenn es hätte Schnee gegeben, wäre ich sicher die letzten 2 Wochen schon unterwegs gewesen.
Das heisst, bis heute auch noch, also die Slalomstrecke zum Beispiel am Lauberhorn, die fahren Sie auch?
Ja, das ist gegen meine Mutprobe am Sonntag am Morgen noch, die Erstotzung Slalomhang für einen Slalomhang anzufahren. Und wenn ich das hinter mir habe gebracht habe, ohne Sturz, dann kann ich sagen, Gerz, du kannst noch skien, das ist gut.
Das wünschen wir am Gerz natürlich auch für das 2015. Eben in 39 Tagen ist es soweit. Wie geht es mit so einem guten Monat vorher? Wirklich jetzt als Ehrenpräsident in dem Sinn nichts mehr richtig Operatives, was man muss machen als ehemaliger OK-Präsident?
Ja, natürlich wunderbar. Ich habe keine Verpflichtung mehr. Ich habe das Glück schon vorher gehabt, dass ich 20 Meter neben dem Sekretariat wohnen, wo es gegen noch am gleichen Ort ist, aber umgebaut. Und wenn ich auf die Laubach gehe, bei mir, Haus, Wohnung im dritten Stock, dann sehe ich so schräg ahi in das Büro und sehe, ob es werken oder nicht. Oder? Und ich ob die Storen da oben sind oder da oben, ob Licht ist. Und ich gehe natürlich eine Woche zwei, dreimal an, und da kommt gäng noch an mich adressierte Post, die ich nachher weiterleite oder die wirklich für mich sind, persönlich. Und ich habe gäng noch ein gutes Verhältnis. Ich tue noch als Ehrenpräsident etwa hier und da Zoka vertreten, bin in Garmisch gewesen und in Kitzbühel den Sommer und so bin ich nicht ganz weg, genau, vom Fest. Und nächste Woche haben wir hier noch die letzte Oka-Sitzung, wo wir mit Damen hier noch zu Nacht essen. Darum ist das für mich jetzt fast noch familiär hier. Ich könnte eigentlich gerade bleiben. Genau.
Das ist gut. Wenn gehen Sie sich wieder eine Reise? Sind Sie gerade dieses Jahr auf der Hochzeitsreise gewesen, Christina Hoffmann? Zum Schluss haben Sie schon etwas geplant?
Also wir werden gerne nächstes Jahr wieder etwa eine Woche weg zusammen. Vorher sind wir immer getrennt gegangen. Und jetzt haben wir es entdeckt, dass es zusammen auch geht und dass wir auch miteinander wieder heimkommen.
Schön. Dann wünschen wir Ihnen beiden alles Gute. Merci vielmals, dass Sie ins Persönliche gekommen sind. Das war es gewesen, persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Das Persönliche ist heute Morgen live aus dem Grand Hotel Jungfrau Victoria zu Interlaken gekommen. Die Gäste von Christian Zeugin sind die Hotelier Christine Hoffmann und die Laubenhorn-Legende Viktor Gertsch. Technik Marco Gemperli und Björn Müller. Können Sie ab morgen jederzeit nachhören auf unserer Internetseite srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und dem Stichwort Persönlich. Im Persönlich von nächsten Sonntag, da ist ausnahmsweise nur jemand zu Gast, dafür aber gerade ein besonders hochkarätiger Name, der Star-Liedermacher Herbert Grönemeyer. Für die, die sich keinen Platz im Zürcher Theater Hechtplatz haben können, ergattern, schön gemütlich am Radio hören. Nächsten Sonntag vom 10. bis am 11. am Morgen. Und jetzt, apropos Musiker, der Interlakener Polo Hofer, zusammen mit dem Florian Ast.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.